Sea el ángel.
Normalerweise ist es so, dass auch die Zen-Vorträge sehr formal sind. Das heißt, bis der Lehrer sein Thema angesagt hat, muss man unbeweglich sitzen bleiben. Das hat mein Vorredner eben eigenwillig aufgehoben. Damit fangen normalerweise meine Vorträge an, dass ich sage, setzt euch bitte bequem hin. Also, auch von mir nochmal herzlich willkommen, auch den Leuten, die jetzt noch dazugekommen sind. Ich freue mich über ihr Interesse und ich freue, dass sie offensichtlich noch geblieben sind. Das heißt, der erste Teil kann nicht so schlimm gewesen sein. Jetzt können sie nicht mehr weg. Die Tür ist zu. Und ich habe hier einen dicken Stapel Papier, mit dem ich sie quälen werde. Der besondere Geschmack des Zen. Was für ein Titel. Das Thema habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Es wurde mir zugeschoben. Eigentlich war die Frage, die gestellt wurde, dass ich etwas darüber erzähle, was Zen im Vergleich zu anderen Schulen des Buddhismus besonders macht. Warum gerade Zen? Was machen wir anders als andere? Was sind die Charakteristika von unserer Übung? Den Titel habe ich mir dann selbst ausgedacht. Der besondere Geschmack des Zen. Zen wirkt oft sehr exotisch und elitär. Wir tragen ja alle diese dunklen Klamotten. Die Leute, die länger dabei sind, haben diese Lätzchen umhängen. Dax heißen die. Da steht der eigene Name. Falls man gut ist, vergisst man irgendwann sein Selbst und den eigenen Namen. Dann kann man hier immer nachschauen. Das heißt, weil Zen aus Japan kommt zu uns, wirkt es erstmal exotisch und besonders. In Japan selbst ist das, was wir tragen, vollkommen normal. Es ist eine ganz normale Kleidung für die Übung. Sobald man diese Form hierher transferiert, kann es passieren, dass man denkt, es geht darum, etwas Besonderes zu machen, etwas besonders Japanisches zu machen, etwas Exotisches. Und man kann sich die ersten 7 bis 8 Jahre seiner Zen-Übung damit beschäftigen, diese Exotik zu erleben, sich die richtigen Klamotten zu kaufen und sich immer mehr japanisch zu fühlen. Und irgendwann stellt man fest, darum geht es vielleicht gar nicht. Es geht im Zen überhaupt nicht darum, besonders zu sein. Wir suchen eigentlich immer besondere Erlebnisse. Das ist bei vielen der erste Grund, warum sie sich überhaupt mit so etwas wie Zen beschäftigen. Aber eigentlich geht es beim Zen darum, einfach so zu werden. Einfach so. Sachen weglassen. Nicht mehr etwas Besonderes suchen. Ein berühmtes Koan, ein berühmter Ausspruch heißt, der gewöhnliche Geist ist der Weg. Was wir suchen, ist der besondere Geist. Normalerweise. Wir stellen fest, in unserem Alltag, unser Geist ist unruhig, unser Geist ist erfüllt von Gier, von Hass, Verblendung, Ärger, Unwohlsein, Müdigkeit, Unachtsamkeit. Und wir versuchen, einen besonderen Geist zu finden, wo das alles nicht der Fall ist, wo es keinen Ärger gibt, ich immer Ruhe habe. Das ist der Grund, warum die meisten Leute zum Zen kommen, um diesen besonderen Geist zu erfahren. Und stellen dann nach langer Zeit fest, den gibt es so nicht. Oder den gibt es nur zeitweise. Manchmal ist das da. Manchmal ist der Geist wunderbar ruhig. Das ist schön. Aber auch wenn ich nicht übe, wenn ich überhaupt nicht Zen übe, und ich habe einen ruhigen Geist, ist das auch schön. Das ist nicht der Unterschied zwischen Zen praktizieren und nicht Zen praktizieren. Der Unterschied zwischen Zen praktizieren und nicht Zen praktizieren ist, mit meinem Geist auskommen, wenn er nicht ruhig ist, wenn er nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte, wenn er nicht still ist, sondern wenn ich in einer vollen Straßenbahn bin und alle Leute mich nerven, bei diesem Gefühl zu bleiben und nichts damit zu machen, meinen Geist so zu erleben, wie er ist, und nicht zu versuchen, das irgendwie wegzuschieben. Geschmack. Warum habe ich das Wort Geschmack aufgenommen? Zen ist sehr stark durch China geprägt. Und es gibt die Geschichte davon, wie die drei großen Weisen, die Chinas geistige Entwicklung geprägt haben, auf die Frage antworten, was ist das Leben oder wie ist das Leben. Als erster wird Konfuzius gefragt. Konfuzius sagt, das Leben ist sauer. Dann wird der Buddha gefragt und der Buddha sagt, das Leben ist bitter. Als letztes wird Lao Tse, der Begründer des Daoismus, gefragt und er sagt, das Leben ist süß. Geschmack ist ein beliebtes Bild, deswegen, weil über Geschmack kann man nicht streiten, Geschmack kann man nicht logisch erschließen und Geschmack kann man auch nicht weitergeben. Ich trinke diesen Tee, erlebe den Geschmack und ich kann niemand von Ihnen erzählen, wie er schmeckt. Ich kann irgendwas erzählen, aber Sie werden es nicht verstehen. Das heißt, wenn von Geschmack die Rede ist, dann geht es immer um eine unmittelbare eigene Erfahrung. Wie Tee schmeckt, oder Bier schmeckt, oder Kaffee schmeckt, neue Kaffeesorte mit Erdbeergeschmack, kann man nur selbst herausfinden. Das ist ein wesentliches Charakteristikum des Zen. Es geht um die eigene Erfahrung, die unmittelbare eigene Erfahrung. Was macht Zen aus? Was hat Zen geprägt? Was sind die Hintergründe? Ich habe es eben schon mal erwähnt. Zen ist im Wesentlichen in China entstanden. Als Schule des Buddhismus hat es natürlich eine indische Vorgeschichte. Ursprünglich hieß das, was heute mit Zen wiedergegeben wird, Dhyana und bedeutet Versenkung, Vertiefung oder Meditation. Das heißt, diese Schule, die sich da entwickelt hat, hat besonderen Wert auf Meditation gelegt, auf Versenkung. Wer sich ein wenig mit Buddhismus beschäftigt hat, wird herausgefunden haben, dass es so gut wie keine, wenige Ausnahmen, Schulen gibt, bei denen Versenkung nicht sehr, sehr wichtig ist. So gut wie alle buddhistischen Schulen üben auf Meditation. Im Normalfall oder sehr verbreitet ist, dass es da einen Dreiklang gibt. Und der besteht aus drei Aspekten. Das eine ist Sila, das bedeutet ein ethisches, richtiges, heilsames Leben. Prajna ist Weisheit, richtige Erkenntnis, Intuition. Und Samadhi ist Versenkungsübung. Das gibt es also in fast allen buddhistischen Schulen. Zen ist in Bezug auf diese Dinge etwas radikal. Zen behauptet, Ethik und Weisheit entfalten sich aus der Versenkung. Das heißt, in der Übung, in der Versenkungsübung, ist das alles enthalten. Ist der Anspruch. In China hieß Dhyana dann Channa oder Chan. Und daraus ist lautmalerisch japanisch Senna oder Zen entstanden. Der Buddhismus ist im 5. bis 6. Jahrhundert ungefähr nach China gekommen und war noch sehr traditionell indisch geprägt. In Indien haben Heilige einen sehr hohen Stellenwert. Sadhus sitzen an jeder Ecke, war noch nie da, muss ich mir nur sagen lassen, betteln, und wer vorbeigeht, ist gerne bereit, einem Sadhu Geld zu geben, weil es ein heiliger Mann ist, der ein gutes Karma für alle bewirkt, insbesondere für den, der gibt. Und insofern ist es als Heiliger, der sich von dem weltlichen Leben zurückzieht, relativ einfach, in Indien zu überleben. In China gab das nicht viel Resonanz dafür. Aus chinesischer Sicht, jemand, der einfach nur da sitzt, für sich und nichts tut, faul und nutzlos und schadet dem Staat. Das heißt, die ursprüngliche Form des indischen Buddhismus nach China zu transferieren, hat nicht funktioniert in dieser Form. Es gab dann immer kleine Schulen, die sind aber nach und nach ausgestorben, einfach weil es keine Resonanz bei den Chinesen für diese Art der Übung gab, oder nur eine sehr geringe. Was haben die Buddhisten gemacht? Sie haben versucht, sich an die Mentalität dieses Landes anzupassen. Das ist vollkommen normal. Das machen alle Religionen so. Das haben die Christen zum Beispiel in Europa getan. Der tibetische Buddhismus hat sich zum Beispiel mit den Bön, auch einer einheimischen Religion, verschmolzen. Im Falle des Buddhismus in China hat man sich mit dem Daoismus verbunden. Der Daoismus hatte den Vorteil, dass es auch schon so eine nutzlose Lehre war, verglichen mit dem Konfuzianismus, auch nicht so staatstragend, aber der hatte schon eine sehr breite Basis in China. War schon ungefähr 1000 Jahre im Land zu dieser Zeit. Der Daoismus hatte schon Begriffe geprägt, die dann für den Buddhismus einfach übernommen wurden. Das sind aber nicht genau die gleichen Begriffe. Im Buddhismus gibt es den edlen achtfachen Pfad. Der edle achtfache Pfad ist die Methode, wie ich zur Befreiung komme, nach buddhistischer Lehre. Im Daoismus gibt es namensgebend das Dao. Vielleicht auch die Dao, weiß es nicht. Der Weg. Wenn Sie mal gehört haben, der Weg ist das Ziel, das ist Daoismus, das ist nicht Buddhismus. Und das Dao wird als etwas Unfassbares beschrieben. Entzieht sich jeder genauen Untersuchung. Ich kann nicht sagen, wo es herkommt, ich kann nicht sagen, welche Farbe es hat. Es hat eigentlich nur die Eigenschaft, dass es unergründbar und unfassbar ist. Was die Buddhisten Magga Pfad, achtfacher Pfad nannten, wurde hinfort einfach als Dao übersetzt. Und das hat auf jeden Fall eine Änderung der Art der Übung mit sich gezogen. Im ursprünglichen Buddhismus ist die Lehre, ist der Weg, ein Werkzeug. Der Buddha beschreibt seine Lehre als ein Floß. Ich sitze am Ufer der Unerleuchtung, wir alle, Auf der anderen Seite ist die Erleuchtung. Und die Leere ist das Floß, mit dem ich auf die andere Seite komme. Sobald ich auf der anderen Seite bin, brauche ich das Floß nicht mehr. Das schmeiße ich weg. Oder wenn ich nett bin, schiebe ich es zurück, damit jemand anderes es benutzen kann. Das ist etwas ganz anderes als das Dao, wenn gesagt wird, der Weg ist das Ziel. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Im Daoismus sagt man, es geht darum, den Weg zu kultivieren. Es geht darum, den Weg zu erreichen. Wenn ich auf dem Weg bin, ist schon alles gut. Der Weg ist das Ziel. Das ist wirklich die Sichtweise im Daoismus. Das ist also nicht ein vorübergehendes Werkzeug, das ich benutze, um an irgendein Ziel zu kommen, sondern damit, mit diesem Weg, mit dieser Übung, mit dieser Praxis eins zu werden, ist schon das Ziel. Mehr gibt es gar nicht zu erreichen. Das heißt, die buddhistischen Begriffe wurden durch daoistische ersetzt und dadurch hat sich auch die Praxis angepasst. Es ist zum Beispiel so, sagte eben schon, Nichtstuer genossen nicht viel Respekt in China. Die Klöster wurden dann irgendwann Selbstversorger. In Indien ist das einem buddhistischen Mönch verboten, sich selbst zu versorgen. Er ist darauf angewiesen, dass er bettelt und dass er etwas kriegt. Wenn er nichts kriegt, verhungert er im Extremfall. Passiert in Indien nicht. In China würde das halt so lange dauern, bis man verhungert. Keine Ahnung, 3 Wochen. Das ging dann nicht. Also hat man sich daran angepasst in China und die Klöster sind wirklich Selbstversorger. Und ein ganz großer Teil der Zeit, die die Mönche in Klöstern aufgebracht haben, ist wirklich landwirtschaftliche Arbeit, um das Kloster zu versorgen. Ähnlich wie es vielleicht im Mittelalter bei uns war, wo die Klöster eben auch eigene Wirtschaftsgüter hatten, oder wie heutige christliche Klöster das teilweise auch haben. Was ist das Selbstverständnis des Zen? Es wurde irgendwann mal formuliert, um auf eine griffige Formel zu bringen, was ist eigentlich Zen? Was ist unsere Übung? Worum geht's bei uns? Und das besteht, es wurde in einem Gedicht aufgeschrieben, es hat 4 Zeilen. Das erste ist, Zen ist eine besondere Überlieferung außerhalb der Schriften. Es ist unabhängig von Wort und Schriftzeichen. Es zeigt unmittelbar auch das Herz, das menschliche Herz. Und es geht darum, die Eigennatur zu schauen und Buddha zu werden. Gut, was heißt das? Zuerst heißt es, Zen ist keine Schriftreligion. Es gibt buddhistische Schulen, für die die Schriften sehr wichtig sind. Für uns sind sie nicht unwichtig. Aber sie haben nicht die höchste Autorität. Die höchste Autorität im Zen hat die eigene Erfahrung. Unmittelbares Deuten auf das menschliche Herz. Mit Herz ist jetzt nicht das gemeint, was wir normalerweise mit Herz assoziieren, Wärme und Liebe, Zugewandtheit, sondern mit Herz ist gemeint das Innerste, was ganz innen ist. Das Zentrum des Erlebens. Unmittelbares Deuten auf das menschliche Herz. Das menschliche Herz bedeutet unmittelbares Erleben meiner selbst. Keine Erklärungen, keine Modelle. Das Erreichen intuitiver Einsicht. Das heißt auch, dass ich keine externen Hilfsmittel brauche, wenn ich Zen übe. Erlangen der Buddhaschaft. Auch das ist ein wichtiger Unterschied zu anderen Schulen. In anderen Schulen geht es darum, Buddha zu werden. Das ist das Modell, was ich eben erwähnte, mit den zwei Ufern und dem Floß. Hier bin ich unerleuchtet. Dann übe ich. Das heißt, ich begebe mich mit dem Floß auf eine Reise und am Ende der Reise bin ich woanders, bin ich erleuchtet, bin ich Buddha. Auf der anderen Seite, hier bin ich noch nicht Buddha. Das ist die Vorstellung, die in vielen buddhistischen Schulen zugrunde liegt. Das heißt zum Beispiel auch, ich muss mich ändern, muss mein Karma aufheben. Und wenn man anfängt, das zu tun, wenn man anfängt zu sitzen, merkt man eigentlich erst, in was für einer Situation man ist. Was ist alles in meinem Geist los? Was kann ich alles nicht loslassen? Wie egoistisch bin ich? Und so weiter und so fort. Normalerweise kommt man da nicht glücklich raus, wenn man erst mal erkennt, was da wirklich alles mich rumtreibt. Und wenn man das erkennt, was da alles noch ist, wie Michael vorhin sagte, ich kann nicht mal bis 7 zählen, manchmal nicht bis 3, dann ist das frustrierend. Dann kann man sich nicht vorstellen, dass man das alles in diesem Leben los wird. Man freut sich dann, wenn man ein paar Sachen ein bisschen besser kann als früher, ein bisschen gelassener geworden, wenn meine Kinder mich anschreien. Ich habe keine Kinder, aber es ist einfach klar, das alles in einem Leben loszuwerden, ist ein sehr hoher Anspruch. Und so entsteht dann die Vorstellung, ich muss einfach in diesem Leben versuchen, möglichst viel aufzuräumen und mir eine gute Bedingung für das nächste Leben zu schaffen. Und im nächsten Leben kann ich es vielleicht schaffen. Oder vielleicht mache ich noch eine Runde. Hauptsache die Richtung stimmt. Das heißt, das Modell ist, ich bin jetzt nicht Buddha. Buddha ist irgendetwas außerhalb von mir. Etwas, eine Entwicklungschance in meiner Zukunft. Und ich muss lange und mühevoll an mir arbeiten. Vielleicht sogar mehrere Leben. Bis ich mich irgendwann in Buddha verwandelt habe. In jemand anders. Aus Sicht des Zen bedeutet Buddhaschaft genau das Gegenteil. Es bedeutet eben nicht, immer anders zu werden. Buddhaschaft bedeutet hier bleiben. Ich bleiben. Mit dem Einswerden, was ich bin. Nicht zu versuchen, irgendwo anders hinzugehen. Sehr schwieriges Konzept. Weil unser Geist so gestrickt ist. Wir sehen ein Problem und wir denken, wir müssen woanders hingehen. Oder irgendwie eine Therapie finden, wie man mit dem Problem umgeht. Zen bedeutet eigentlich, nicht von dem Problem wegzugehen, mit dem Problem eins zu werden. Dann muss ich nichts verändern. Für die Übung, für die Praxis des Zen bedeutet das, dass es wichtiger ist, zu erleben und nicht zu trennen. Wenn ich beim Sitzen feststelle, da ist irgendetwas, was mich stört, dann ist unser normaler Reflex, muss irgendwas ändern. Sie haben das vielleicht vorhin gemerkt, als Sie eine Zeit lang unbewegt sitzen mussten. Nach einiger Zeit entwickelt sich irgendetwas, was sich unangenehm anfühlt. Und es ist uns nicht mal bewusst, dass wir dann irgendwas machen, um die Situation zu ändern. Wir setzen uns ein bisschen um. Dadurch, dass wir unbeweglich sitzen, bekommen wir ein Gefühl dafür, dass das immer wieder passiert. Es gibt irgendeinen Auslöser, einen Reiz und ich reagiere darauf automatisch und versuche, unangenehmen Situationen auszuweichen. Wenn es angenehm ist, versuche ich das festzuhalten und so agiere ich die ganze Zeit eigentlich wie ein Automat. Wenn ein Problem auftaucht, ist bei uns immer die Vorstellung dahinter, da ist das Problem, hier bin ich, ich muss irgendetwas dazwischen schieben, ich muss das Problem irgendwie loswerden. Das ist eigentlich nicht mein Problem. Ich habe jetzt einfach das Problem, dass ich gerade da bin, da wo auch das Problem ist. Und ich muss einfach irgendwie nur weg. So verstehen wir eigentlich auch am Anfang Zen-Übung. vorhin sagte, dieser Wunsch nach Stille ist der Versuch, meinem Problem zu entfliehen. Ich will irgendwie in diesen besonderen Bereich kommen, wo es keine Probleme gibt. Es ist sehr verlockend. Ich habe es lange versucht. Bei mir funktioniert es nicht. Ich könnte vielleicht nachher meine Kollegen fragen, ob es bei denen funktioniert hat. Letztendlich funktioniert die Übung so, dass ich mich von meinen Problemen nicht trenne. Dass ich sie wahrnehme und nicht versuche wegzuspringen. Dass ich für meine Probleme Verantwortung übernehme. Dass ich mir nicht durchgehen lasse, wenn mich irgendetwas ärgert, zum Beispiel, dass ich sage, das ist die Schuld von jemand anders. Ich mache das dauernd übrigens. Es dauert immer eine Zeit, das mitzukriegen, aber erstmal intellektuell zu verstehen, das ist so. Immer wenn ich mich ärgere, bin ich schuld. Niemand anders. Es gibt Leute, die Anlässe liefern können, aber ich bin für dieses Problem, dass ich mich ärgere, verantwortlich. Das heißt nicht, dass das, was der andere, die andere macht, okay ist, aber ob ich mich ärgere oder nicht, hängt nur von mir ab. Das ist die Sicht des Zen. Das heißt, grundlegend geht es bei Zen nicht darum, etwas Besonderes zu erreichen, einen besonderen Zustand zu erreichen, Stille, Frieden, sondern nichts zwischen mich und meine Wirklichkeit zu stellen. Das ist ganz schwierig, das zu tun, weil wir so konditioniert sind, uns in langen Jahren und Jahrzehnten so konditioniert haben, dass wir das immer machen. Sobald irgendetwas auftaucht, was uns nicht passt, müssen wir irgendwas dazwischen stellen. Ein schönes Beispiel ist, wenn ich mich irgendwo daneben benommen habe oder irgendwas falsch gemacht habe und mich daran erinnere. Dann ist es ein unangenehmes Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Nicht schön. Dann muss ich irgendwie damit umgehen. Und was ich dann mache, ist, konstruieren, dass ich eigentlich nichts falsch gemacht habe. Der andere ist schuld. Oder ich hätte das ja gar nicht wissen können. Ich wurde nicht informiert. Ich bin nicht schuld. Und obwohl das sehr verlockend ist, es funktioniert nicht. Es löst das Problem nicht. Das Problem, dass ich etwas falsch gemacht habe, verschwindet in dem Moment, wo ich sage, ja, habe ich falsch gemacht. Ja, nicht. Alles gut. Eins werden mit dem, was ich erlebe. Letztendlich geht es beim Zen also nicht darum, einen besonderen Zustand zu erreichen oder Probleme loszuwerden, sondern einfach immer wieder zu meinem Gewahrsein zurückzukehren und herauszufinden, wie gehe ich damit um. Wie gehe ich damit um, wie mein Geist ist? Ansonsten hatte ich schon gesagt, den besonderen Geschmack des Zen, wenn sie bei Netto erstehen, kleine Fläschchen, ich glaube 1,99 Satori. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie sich das so lange angehört haben. Und jetzt Ihre Zeit für Fragen.
Ja. Geht nichts ohne Ritual.